Einerseits würde ich schon sagen, dieser krasse Hype, also den man so 2020, 2021 erlebt hat, dass wirklich überall nur noch Podcast, Podcast, Podcast und alle wollen Podcast machen und es wird sehr viel Geld reingesteckt, das sehe ich schon abflauen. Also das merken wir schon sehr stark. Gerade auch der Werbemarkt, der am Anfang super stark in Podcast reingegangen ist, der ist jetzt eher zurückhaltend, beziehungsweise verschiebt sich so ein bisschen. Und gleichzeitig, ich habe eher das Gefühl, es sind so vielleicht so ein paar Wachstumsschmerzen, dass jetzt der Hype erstmal weg ist, aber andererseits wird halt der Podcast auch erwachsen. Also wir haben eher dann so wie so eine Konsolidierung. Also es gibt einfach sehr, sehr viel. Es wird so, man kann es immer gut mit dem Buchmarkt vergleichen. Also manche sagen ja dann auch so, oh Gott, gibt es nicht schon genug Podcasts? Es ist viel zu viel und so. Und keiner würde ja jemals sagen, gibt es nicht zu viel Bücher so.
Die Frage nach dem Podcast-Hype, ist der jetzt eigentlich vorbei oder nicht, die beschäftigt uns heute bei This is Media Now. Und Susanne Klingner vom Podcast-Label Haus 1 hat bei den Medientagen München eine Antwort darauf gegeben. Es ist kein Zufall, dass diese Folge mit einem O-Ton von ihr startet, denn wenn diese Folge am Freitag, dem 22. November, online geht, dann stehen wir kurz vor einer Premiere. Und zwar der Premiere der So Many Voices in München. Haus 1 veranstaltet nämlich diese Podcast-Konferenz in Kooperation mit dem Mediennetzwerk Bayern, für das ich ja arbeite, wie ihr vielleicht wisst. Und das ist doch ein guter Grund, heute im Podcast mal wieder über Podcasts zu sprechen. Denn klar, der große Hype scheint vorbei zu sein. Aber der Schluss daraus ist ja nicht, wie einige vermuten, dann ist wohl alles gesagt in Podcasts. Der Schluss ist vielmehr, der Podcast gehört dazu, ist etabliert und der Markt verändert sich halt einfach. Und wie er sich verändert und wie man auch weiter mit Podcasts Geld verdienen kann, darüber sprechen wir heute. Unter anderem später im Talk mit Luisa Abraham von Cerevolution Podcast. Jetzt geht's los.
This is Media Now, der Podcast der Medientage München.
Mein Name ist Lukas Schöne und ich begrüße euch zu dieser Folge unseres Podcasts. Als ein Indiz, dass es mit den Podcasts bergab gehen könnte, nahmen viele ja den Umstand, dass Spotify die Investitionen in den Bereich zurückgefahren hat. Und ja, es stimmt, der Markt ist schwieriger geworden, gerade auch bei den Investitionen in große, aufwendig recherchierte und erzählte Produktionen.
Die Räume schließen sich. Also Spotify war ein sehr großer Player und die haben ja sehr, sehr viel Geld gerade international ausgegeben, haben dann gemerkt, okay, vielleicht ein bisschen zu viel Geld und beenden einfach alles und kaufen nichts Neues ein. Dann merken wir schon auch, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk auch ein bisschen zurückhaltender wird, einfach weil es teuer ist, ne? Also und die ja auch ihre Budgets verteidigen müssen, sind öffentliche Gelder. Dann gab es 2020, 21 ja sowas wie FIO, also von Seven One, wirklich eine Podcast-Firma oder so ein Publisher. Die haben sich direkt auf die Fahnen geschrieben, wir wollen die journalistischen Formate. Und wir haben mit denen dann eine Serie gemacht über 5 Jahre Merkels, wir schaffen das und sind in ein Dorf gefahren, haben geguckt, schaffen wir es denn wirklich, ja? Und für sowas gibt es jetzt zum Beispiel keine so richtigen Räume. Also jedenfalls ist es viel schwerer, diese Räume zu finden.
Es wird schwieriger. Aber es ist eben auch klar, der Podcast-Markt, das ist nicht nur Spotify. Unternehmen wie Haus 1 stellen sich divers auf.
Wir haben verschiedene Säulen einfach, weil ich glaube, also bin ich mir relativ sicher, dass keiner sich nur durch ein Modell irgendwie finanzieren kann. Bei uns sind sehr wichtig die HörerInnen. Also wir haben tatsächlich mehrere Formate, die entweder ausschließlich oder so zur Hälfte oder 2/3 oder so durch die HörerInnen finanziert sind. Also eine starke Community da aufzubauen und so ist halt eben so ein eigenes Ding, was man erstmal auch machen muss. Dann gibt es die Säule Werbung und da merken wir ganz stark, weil wir eben nicht. Also wir sind nicht Studio Bummens zum Beispiel, die sehr viele Promi-Podcasts haben und die wirklich dann bei jedem einzelnen Podcast eine Reichweite von Millionen oder Hunderttausenden haben oder so. Und da auf diese Podcasts, was wirklich, ich würde sagen, 1-2%, die oberen 1-2%, auf die konzentriert sich die Werbung momentan. Also die Werbegelder fließen alle dorthin, was auch bedeutet, dass wenn wir vor ein paar Jahren noch irgendwie einen TKP, also einen Tausender Kontaktpreis von 120 Euro oder so nehmen konnten, weil wir eine spitze Zielgruppe hatten, sagen konnten, das sind genau die Leute, die ihr erreichen wollt, kriegt man jetzt vielleicht noch am Ende, wenn zum Beispiel noch eine Agentur dazwischen steht, vielleicht zwischen 30 und 50 Euro TKP. Was ist für einen kleineren, was schon bei 30.000 Abrufen pro Sendung ist man schon ein kleinerer Podcast, schon schwierig macht, so ein Format zu finanzieren. Also deswegen, die Anzeigenkunden gehen sehr stark in die großen, die sehr, sehr großen Podcasts und lassen einfach dort ihr Geld. Und dann gibt's als letzte Säule noch so die Medienhäuser, Partner, also dass man, es können Zeitschriften sein, kann der öffentlich-rechtliche Rundfunk sein, die halt einfach sagen, okay, dieses Format, Podcast und diese Themen, die dort stattfinden, sind uns wichtig und wir finanzieren die. Also das sind auch bei uns genau die drei Einnahmequellen, die wir haben. Und es ist, glaube ich, bei allen Produktionsfirmen so ein bisschen unterschiedlich, welchen Schwerpunkt hat, genau.
Sie hat Studio Bums gerade erwähnt und deren Co-Geschäftsführer Konstantin Seidenstücker hat bei den Medientagen ebenfalls seinen Blick auf den Markt mit uns geteilt.
Ich würde nicht sagen, dass der Markt übersättigt ist. Er ist sicherlich gerade in der ersten Konsolidierung, ja. Was aber auch normal ist, weil wir die letzten 5 bis 6 Jahre einfach extrem stark gewachsen sind, alle, und irgendwie sehr viel Werbegelder reingeflossen sind, sehr viele Publisher, Talents, Netzwerke, Plattformen erstmal reingekommen sind und ganz viel Aufregung, ganz viel Ausprobieren. Vieles klappt, einiges geht auch schief, und ich glaube, jetzt ist vielleicht mal das erste Mal das Momentum, wo alle so ein bisschen jetzt mal nach links und rechts gucken müssen und irgendwie schauen müssen, ne, was gibt's für Herausforderungen. Wir haben das ganze Thema Video, was irgendwie über der ganzen Branche auch so ein bisschen schon schwebt, wie man jetzt damit umgeht. Aber eine Übersättigung würde ich es nicht nennen. Aber es ist sicherlich deutlich schwieriger, mit einem Podcast gehört zu werden. Also das geht auch uns so, also deutlich schwieriger als zum Beispiel vor 2 Jahren noch.
Ja, das bedeutet für ihn aber jetzt trotzdem nicht, dass da nichts mehr geht. Das heißt nicht, dass man keine neuen HörerInnen mehr gewinnen könnte.
Also ich glaube, dass das tatsächlich schon im Gange ist, neue Zielgruppen zu erreichen. Es ist so bei uns, also wir sind ein sehr junges Medium. Gleichzeitig würde ich sagen, dass in der ersten Phase von Podcasting viele Menschen aus der TV-Branche, aus der klassischen Entertainment-Industrie sich erstmal draufgesetzt haben, Shows gestartet haben, dadurch bekannt geworden sind. Und seit einem Jahr zum Beispiel drängen ja die ganzen TikTok-Creator total stark in dieses Medium rein. Also gefühlt erscheint jede Woche gerade neuer Creator-Podcast, die werden dann zu 100.000 auch gehört. Und das erschließt absolut total neue Zielgruppen. Also, weil das sind eben dann die sehr, sehr Jungen, von denen man ja auch oft und gerne sagt, dass sie gar nicht mehr so bereit sind, Longform-Medien zu konsumieren. Sehen wir auf jeden Fall anders. Also bei uns eine Show mit einer Stephanie Giesinger hat das circa 40% an U28-Publikum. So, das sind durchaus alle bereit, sich eine Stunde oder auch 1,5 Stunden Podcast anzuhören. Das heißt, diese neuen Zielgruppen werden gerade schon erschlossen. Und ich glaube, für Podcast an sich, und da sind wir immer noch mittendrin, auf diesem Weg von oder weg von so einem wahrgenommenen Nischenmedium oder so einem Medium, was in so einem Hype ist, hin zu einem Medium, was tatsächlich Bestand hat, was, wie gesagt, erfolgreiche Formate hervorbringt, was Arenen füllt, was Merchandising verkauft, was irgendwie zu Markenbildung beiträgt. Also da passiert ja schon deutlich mehr als einfach nur bloßes Podcasten.
Ja, soweit Konstantin Seidenstücker von Studio Bummens. Viele dieser Themen, die wir jetzt so angerissen haben bisher, habe ich noch vertieft und detaillierter besprochen im Gespräch mit Luisa Abraham von Cebralution Podcast. Das kommt jetzt, und aufgezeichnet haben wir das Gespräch am frühen Nachmittag des 19. November. Viel Spaß. Luisa Abraham, wir wollten uns ja schon bei den Medientagen unterhalten, dann hat das leider nicht funktioniert. Aber umso mehr freue ich mich, dass wir heute über ein, in diesen Zeiten ist es ja vielleicht gar nicht so verkehrt, ein schönes Thema sprechen, auch wenn es da natürlich auch immer mal wieder Herausforderungen gibt, das ist auf jeden Fall so. Aber wir reden über Podcasts, wo wir beide uns, glaube ich, einig sind, das tollste Medium, das tollste aller Medien.
Das Beste, das Schönste. Gibt's noch was anderes?
Ich weiß auch nicht. Also ich konsumiere fast keine anderen mehr. Ab und zu mal noch eine Serie auf Netflix, aber das...
Ich war ja schwer visuell abhängig.
Ja. Yeah.
Podcast für mich entdeckt habe und Audio-Content. Mich hat das gerettet, meine Screentime runterzuschrauben. muss ich ganz ehrlich sagen, weil du, also Serie, Film, whatever, you name it, ich hab's gesehen. Ich kann es euch versichern. Meine Freunde lachen sich immer kaputt darüber, dass ich bin der beste Beispiel, das beste Beispiel, dass es keine eckigen Augen gibt, wenn man von klein auf an viel zu dicht vor dem Fernseher sitzt und viel zu viel konsumiert.
Ich schaue Luisa Abraham gerade in die Augen, zumindest virtuell. Wir sind nämlich nur zugeschaltet von Berlin nach München. Und genau, die Augen sind nicht viereckig. Diesen Mythos können wir damit ein für alle Mal ausräumen. Aber mir geht's ähnlich. Der Podcast saved mich da auch vor dem einen oder anderen. Ich finde auch so, ne, so Couch ist ja sowas, was man dann benutzt, wenn man Videocontent, also eine Serie guckt. Wenn ich einen Podcast höre, dann raff ich mich eher mal nochmal auf, ja komm, dann hängst du eben jetzt die Maschinenwäsche doch heute Abend noch auf und hör dabei einen Podcast, dann geht das schon irgendwie, dann macht es das irgendwie erträglicher. Also er tut auch was gegen meine Faulheit manchmal sogar.
Mir tut das Putzen nicht mehr so weh, seit ich dabei einen schönen Podcast hören kann, das muss ich wirklich sagen. Hörbücher sind leider nicht so meins, also Hörspiele als Kind natürlich alles. Hörbücher kann ich leider nicht, irgendwas ist bei mir falsch gepolt, das ist zumindest meine Erklärung. Ich schlafe davon ein. Es ist ganz schön. Ich bin dann so eingelullt. Ich muss ja auch, es ist auch kein Geheimnis, wenn ich abends zum Einschlafen Podcast höre, dann höre ich die Folge, naja, bestimmt 10 Tage lang, weil ich höre mich da so von 5 Minuten zu den nächsten 5 Minuten, die ich immer schaffe.
Sehr gut. Also, ihr merkt, wir sind schon mittendrin im Thema. Und solltet ihr jetzt nicht wissen, wer Luisa Abraham eigentlich ist, dann stelle ich sie doch gerne ganz kurz vor. Sie ist Managing Director des Podcast Full Service Netzwerks. Was das genau heißt, können wir sicherlich gleich auch kurz drüber reden. Serolution, das Anliegen bei euch sozusagen, wie ihr selber schreibt, ist, ProduzentInnen und Werbetreibende zusammenzuführen und sie von der Konzeption und Produktion, über die Distribution und Promotion, alles, was es da so gibt beim Podcast, bis hin zur Vermarktung am Ende, auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt natürlich, der Podcast dann zu begleiten. Seit über 10 Jahren bist du jetzt in dieser Audiowelt schon unterwegs und bringst diese Erfahrungen heute mit bei uns hier in den Podcast der Medientage. Jetzt nochmal ganz offiziell, hallo Luisa, schön, dass du da bist.
Hallo Lukas. Schön, dass ich hier sein darf. Und das war doch alles sogar korrekt.
Das ist schon mal wichtig. Kann ich schon mal einen Haken machen hier auf meiner Liste. Nee, sag mal, wir fangen mal mit der wichtigsten Frage an. Also die allerwichtigste haben wir schon geklärt gerade, warum der Podcast eigentlich das beste Medium ist. Das haben wir auch schon abgehakt. Die zweitwichtigste Frage, Luisa, wie werd ich reich mit meinem Podcast? Du sagst mir das jetzt bitte.
Das sag ich dir. indem du einen hast.
Check.
So, und da bist du noch nicht reich, also das verstehe ich. Ja, diese Frage ist, du hast sie natürlich mit Absicht so gestellt. Ich weiß das schon, du willst mich provozieren.
Nein.
Wenn das der Sinn und Zweck ist, warum jemand einen Podcast startet, dann ist meine Antwort immer, mach es bitte nicht, dann lass es. Denn ich bin der festen Überzeugung, und daran glauben wir auch bei Serolution Podcast, dass der Content King ist. Hast du was zu erzählen? Hast du eine bestimmte Nische? Ist es ein Thema, wofür du brennst? Und du möchtest das mit der Welt teilen, du möchtest Tipps geben, du möchtest Wissen vermitteln, denn das ist ja das, was Podcast-Hörerschaft so liebt im Podcast, ne? Dass man sich in Themen reingraben kann, wirklich von Podcast zu Podcast zu Podcast. Das sollte der Grund sein, warum man einen Podcast startet. Wenn man sagt, ich möchte gern kündigen und möchte gerne zu Hause vor meinem Laptop sitzen und alle 3 Wochen mal einen Podcast machen und damit möchte ich gerne das Gleiche verdienen, dann muss ich leider sagen, das ist Stand heute nicht möglich.
Illusion zerstört schon jetzt, ja, leider.
Tut mir so schade. Leid. Mach ihn trotzdem weiter, den Podcast, denn was ganz, ganz wichtig ist, und das ist auch mittlerweile, ich kann den Satz selber schon nicht mehr hören, aber es beschreibt es am besten. Mach einen Podcast, wenn du den als Marathon verstehst und nicht als Sprint. Was heißt das? Das heißt, ich kann nicht erwarten, egal wie viel Fame ich in den sozialen Medien habe oder ob ich jetzt groß bei TikTok bin oder you name it, ne, welche Social Media Plattform auch immer. Ich kann nicht erwarten, dass ich heute einen Podcast starte und in 3 Wochen laufen mir zum einen die Hörerinnen, jetzt mal über in bildhafter Sprache gesagt, die Bude ein, und die sind gefolgt von Menschen voller Geldkoffer. Das wird nicht passieren. Ein Podcast aufzubauen, sowohl was die Reichweite angeht, als auch die Monetarisierung, ist harte Arbeit. Das ist mühsam. Das erfordert viel, viel, viel Herzblut. Und man muss einfach kontinuierlich dranbleiben. Ne? Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und wenn man seinen Podcast monetarisieren möchte, geht das natürlich. Nur ist es jetzt so, dass man Stand heute davon noch nicht wirklich leben kann. Denn entweder man monetarisiert den über Ads, über ein Subscription-Modell oder Community-finanziert, so Patreon und sowas, das gibt's ja auch, ne? Es ist aber ganz, ganz wichtig, dass man sich vorher überlegt, was ist Sinn und Zweck dieses Podcasts und was möchte ich überhaupt damit erreichen? Es ist für mich nice to have, dass ich noch ein bisschen Geld damit verdienen kann, dann ist sicherlich Ads der Weg. Sag ich aber, ich möchte diesen Podcast komplett refinanzieren, dann muss es eins der anderen Modelle sein, denn komplett refinanzieren über Werbeerlöse ist natürlich möglich, wenn du eine Show hast, die keine Ahnung, jetzt ein absoluter High-Roller ist, ne? Sagen wir jetzt mal Baywatch Berlin oder solche Sachen, die sind ja auch jetzt nicht gestern gestartet und haben auf einmal Millionen Hörerinnen. Ne? Die Shows gibt es ewig lange. Das war einer der ersten Podcasts, ne? Oder Schulz und Böhmermann, auch das. Sogar im Radio gestartet und dann auf eine Plattform gewechselt. Die haben sich, selbst die haben sich ihre Hörerinnen wirklich mühsam erarbeitet, ne? Indem die dran geblieben sind und sind jetzt eben in der Situation, wo sie diesen Podcast super monetarisieren können, ne?
Also schon ganz viel angesprochen, worüber wir natürlich auch vielleicht noch ein bisschen näher sprechen. Ihr seid natürlich eine Anlaufstelle für Leute, die einen Podcast starten wollen oder auch für Unternehmen, wie auch immer, die Podcasts starten wollen. Und dann gibt's ja, ich meine, es klang jetzt in deiner Antwort natürlich schon ein bisschen durch, es gibt ja dann die Stimmen, die, ja, ich glaube inzwischen fast schon wieder ein bisschen leiser werden, ehrlicherweise, die sagen, ach, dieser Podcast-Hype, das ist ja irgendwie vorbei und ob man da jetzt irgendwie noch mitmachen sollte, es gibt doch jetzt zu allem schon einen Podcast. Zu diesen Aussagen gab es natürlich schon viele Gegenstimmen, aber jetzt wollen wir deine Gegenstimme dann natürlich auch noch hören. Was sagst du denn diesen Leuten, die da so zweifeln, ist das überhaupt noch ein Markt, wo es sich lohnt reinzugehen?
Ja, erstmal gucken, ob das Digitale sich durchsetzt, ne? In diesem
Land. Genau. Das mit diesem Internet. Ach, ich weiß nicht.
Nee, das lassen wir mal lieber. Ich würde auch sagen, wir holen uns alle wieder einen Kassettenrekorder. Der Hype ist over. Nee, Spaß beiseite. Sarkasmus off. Wenn ich das höre, dann frage ich mich immer, wie die Menschen darauf kommen. Ich sehe dann so Headlines vor mir, dass ein großer Player im Markt auf einmal seine Strategie geändert hat, nachdem er bekannterweise Milliarden in dieses Business gepumpt hat, die aber nicht komplett wieder zurückgekommen sind. Natürlich ändert so ein Aktienunternehmen dann irgendwann seine Strategie. Muss es ja auch. Das ist aber ein Player, der in Deutschland sehr, sehr groß ist, aber ansonsten, wenn man das weltweit sieht, einer von vielen ist und gerade, nehmen wir mal das amerikanische Ausland zum Beispiel, da nicht mal der marktführendste ist. Ne? Das heißt also, ein Player, der hier im Markt groß ist, der seine Strategie ändert, der wird dann benutzt als Orakel dafür, was mit dem gesamten Markt passiert. Jetzt ist Podcasting aber ja zum einen schon viel, viel älter. Und zum anderen ist es so, dass die Zahlen auch was ganz, ganz anderes sagen. Ne? Ich habe mich natürlich noch mal einmal schön durchgegraben in der Vorbereitung hier. Hier kommt keiner ohne Zahlen raus. Zettel und Stift raus jetzt. Denn der Online-Audio-Monitor, der ja jedes Jahr einmal erhoben wird, der hat auch dieses Jahr wieder abgefragt, wie viele Menschen Podcast hören. Und die belegen ganz eindeutig, wir sind auf einem All-Time-High, was Online-Audio-Konsum angeht.
Unglaublich starkes Wachstum auch, so über ein Jahr gesehen in dem Bereich, ja.
Genau, wir haben immer noch ganz viel Luft nach oben, ne? Noch hört nicht jeder Deutsche. 52 Millionen Personen ab 14 Jahre hören zumindest gelegentlich Webradio. Das ist wirklich die höchste Zahl, die wir hatten. Und es steigt auch stetig. Wir hatten einen kleinen Bump nach Corona, der ist aber dem völlig veränderten Mediennutzungsverhalten während Corona geschuldet gewesen. Also da hatten wir so ein High, das konnte nur mal einmal nachgeben, wenn die Menschen auf einmal wieder irgendwie physisch sich irgendwo hinbegeben müssen und nicht den ganzen Tag zu Hause irgendwie Medien konsumieren können, war das ganz klar. Aber die Zahlen steigen jetzt wieder kontinuierlich nach diesem kleinen Bump und das ist wirklich ein Anzeichen dafür, dass hier gar kein Hype over ist. Und es war auch kein Hype, bloß was, weil man während Corona vielleicht dieses Wort super oft gehört hat, eben aus diesem Grund der anderen Mediennutzung, ist es noch lange kein Hype gewesen. Und Podcast kann man nicht mehr wegdenken aus der Medienlandschaft. Das ist einfach so. Und dazu kommt auch, solche Menschen möchte ich auch mal fragen, ja, es gibt doch schon so viele Podcasts. Ja, aber wie viele Bücher hast du zu Hause? Also bei mir stapeln sich hier die Bücher. Ich habe noch nie gedacht, bei, jetzt hätte ich beinahe den Buchladen genannt, wo ich immer hingehe. Also in den Buchladen meiner Wahl habe ich noch niemals ein Buch zurückgelegt, weil ich gedacht habe, ah, ich habe doch aber schon 5.
Wüsste ich jetzt auch nicht, dass das jemals passiert wäre. Nein.
Nee, und wir haben auch garantiert nicht alle nur ein Abo bei irgendeiner visuellen Plattform. Ich habe wahrscheinlich 4, wenn ich jetzt mal überlege, wahrscheinlich sind es dann sogar 5. Von daher ist das, ich will nicht sagen Quatsch, aber das ist halt wirklich, das ist nur einmal kurz reingehört in dieses Medium und dann aufgeschnappt, ah, Podcast ist doch tot, weil irgendwer sein Geld abzieht aus dem Markt. Das ist nicht so.
Ja, also ein Markt verändert sich und natürlich verändert er sich ständig und auch, du hast es angesprochen und meintest natürlich Spotify, deren Strategiewechsel groß in den Medien war im vergangenen Jahr, dass da halt auch ein Shift stattgefunden hat, aber auch das bedeutet ja nicht automatisch, dass da irgendwas vorbei ist. An den Zahlen sieht man es sogar im Gegenteil. Leute interessieren sich immer mehr für das Medium und die Möglichkeiten, die das Medium ja auch bietet. Wir haben ja am Anfang habe ich schon gesagt, ihr seid ein Full-Service-Netzwerk bei Zebralution. Viele wissen wahrscheinlich auch ein bisschen, was ihr macht, die uns zuhören, aber für die, die es vielleicht noch nicht wissen, was macht ihr denn genau?
Also wir machen wirklich Full Circle. Du bist ein Podcaster, du hast ein Konzept und weißt nicht, wie gehst du jetzt vor, Produktionsstudio. Und du hast keinen Hoster, du weißt nicht, wie wird das distribuiert. Du weißt auch noch gar nicht, möchtest du das mit Werbung monetarisieren oder nicht. Solche Gespräche führen wir ganz viele. Holen Podcasterinnen und Publisher ab, schon in der ganz frühen Konzeptionsphase, geben Hilfestellung, sagen, das Cover ist nicht Podcast. Oder mit Medienhäusern sprechen wir ganz viel. Ein Podcast ist eben keine aufgezeichnete Radiosendung, die man dann einfach mit einem x-beliebigen Cover nochmal hochlädt und sagt, das ist jetzt unser Podcast. Auch da helfen wir ganz viel und versuchen irgendwie Ratschläge zu geben, wie einem Podcast klingen muss. Das ist ganz wichtig, ne? Wir gucken uns alles an. Wir helfen dabei, irgendwie den richtigen Release-Modus für das Medium zu finden. Denn wenn du jetzt zum Beispiel einen B2B-Podcast hast, so wie unsere CEO und ich, dann reicht das, wenn der monatlich rauskommt. Hast du jetzt aber ein tagesaktuelles Format, naja, dann muss das ziemlich dicht dran sein, ne? Du brauchst nicht am Freitag die Nachrichten der Woche nochmal zusammenfassen. Da haben wir die im besten Falle alle schon gehört. Also bei solchen Dingen helfen wir. Podcaster, die in Netzwerken sind, die noch nicht monetarisiert werden, die übernehmen wir, die rüschen wir auf. Ne? Was braucht man dafür, um Werbung schalten zu können? Den erklären wir das ganze Spiel, der Unterschied zwischen Native Ads, Programmatic, wie viel, wo möchtest du das positionieren? Wir gucken uns wirklich jede Show an, das Thema, hören rein, wie lang ist die Episode, denn mit Podcast-Werbung muss man wirklich, wie bei jeglicher Werbung, Fingerspitzengefühl haben. Und da kann man nicht sagen, ein Podcast hat 3 Ad-Slots, egal welches Thema, egal wie lang, und da kann alles laufen. Das ist nicht so, denn ein Einschlaf-Podcast sollte im besten Falle keine Mid-Roll haben, weil dann sind die Leute wieder wach. Bei einem Nachrichtenformat, da ist es dann aber zum Beispiel möglich, ne?
Obwohl ich mir, also das finde ich mir auch mal spannend, sich eine Werbung zu überlegen, die für Einschlafende gut wäre. Also die, dass man so ein Mid-Roll, also ne, so sich ausdenkt und so eine Werbeform, was könnte denn so einen einschlafenden Menschen, dass das so im Unterbewusstsein hängen bleibt, wenn man so einschläft. Super gut, so für Werbepsychologen mal eine, vielleicht ja, so eine Aufgabe.
Und mir das auch super vor, so ein Meeresrauschen dann und dann kommt so Werbung für einen Reiseanbieter. Und am nächsten Morgen steht man auf und bucht eine Reise und weiß gar nicht. Ja, denke ich mir auch immer, dichter kommt man nicht dran als mit diesem Medium, ne? Wirklich, an die Menschen. Die liegen abends im Bett, da habe ich kein anderes Medium mehr an als Podcast. Das ist die einzige Werbebotschaft, die mich noch erreichen kann. Aber sowas machen wir. Grundsätzlich helfen wir bei den Produktionen, die richtigen Partner auszuwählen. Ne? Wie ich gerade sagte, es ist wichtig, dass man, wenn man programmatisch angeschlossen wird, dass man wirklich gewissenhaft die Blockliste vorher einmal durchgeht. Was möchte man für Kundinnen dort haben und was passt nicht? Genau, und geben auch grundsätzliche Einschätzungen dabei oder dafür, ob der Content in dem Maße zu monetarisieren ist, dass man quasi die Produktion refinanzieren kann. Denn wenn du jetzt zum Beispiel eine Show nimmst für Kinder und Familien, dann muss man schon sagen, da wäre ich vorsichtig mit Ad-Schaltungen. Da helfen wir dann zum Beispiel bei Subscription-Channels, die wir aufsetzen. Ne? Das wäre dann das geeignetere Format. Das machen wir alles. Und wir bringen auch Podcaster miteinander zusammen. Wir haben so ein kleines Podcast-Tinder, da können die Werbung gegen Werbung tauschen, wenn die sich gegenseitig Herzen gegeben haben und ein Match haben, damit wir da auch so ein bisschen Community-Austausch haben. Ne?
Also wirklich Full Service im wahrsten Sinne des Wortes. Jetzt haben wir schon so ein bisschen über Wirkung von Werbung im Podcast gesprochen und was wo so funktioniert. Gibt ja so auch schon seit ein paar Jahren immer wieder diese Aussage von Podcast-Werbung ist sehr akzeptiert bei den HörerInnen. Jetzt sind wir 2024, das Medium hat sich weiterentwickelt, hat sich etabliert. Ist es immer noch so? Kann man diese Aussage so immer noch treffen? Und etabliert wahrscheinlich ja aber auch, du hast es gerade schon angesprochen, es kommt immer aus Formaten, ja auch nicht automatisch, sondern nur, wenn es richtig reinpasst.
Genau, also Werbung, Podcast-Werbung ist, wenn sie in Umfragen mit anderen Medien abgefragt wird, immer noch die Art von Werbung, die am meisten akzeptiert ist, das muss man wirklich sagen. Ich habe kürzlich eine Umfrage gelesen aus dem amerikanischen Raum, aus den USA. Da ging es darum, um diese Werbeakzeptanz. Und das fand ich ganz erstaunlich, dass die Podcast-Hörerschaft dort angegeben haben, ihnen ist es nerviger, wenn sie ein und dieselbe Ad ständig hören, als wenn das für die gleiche Brand ist, aber in unterschiedlichen Ads.
Okay.
Das fand ich sehr interessant. Auf Wiederholungen reagieren also Hörerinnen in Podcasts sehr empfindlich. Ich merke das bei mir selbst auch. Ich höre viele amerikanische Formate und da ist das leider meistens so, da kommt dreimal innerhalb einer Episode eine Ad für ein anderes, neues, gelaunchtes Format und das kommt dann, aber wenn ich so eine Staffel durchhöre, in jeder Episode.
Ja, das kenne ich.
Und irgendwann kann ich die Ad mitsprechen und habe schon gar keinen Bock mehr, dieses Format zu hören. Ja. Also das ist was, die Penetranz ist entscheidend. Und was ich super erstaunlich fand, ist, dass Podcast-Hörerschaft, ja, Podcast ist ja ein sogenanntes Lean-Forward-Medium, ne? Also ich lehne mich bewusst vor, ich lehne mich nicht zurück und lasse mich berieseln, ich lehne mich vor und will was aufnehmen, entscheide mich bewusst für diesen Content, den ich gerade anmache, dass die Podcast-Hörerschaft selbst bei Ads was Neues lernen will.
Okay.
Die wollen nicht so einen 0815 Werbespot, wo mir, ich sag jetzt mal, eine gekünstelte Stimme irgendwie die neuesten Angebote vorträllert. Mhm. Die wollen wissen, was ist denn neu an dem Produkt? Was zeichnet diese Brand aus? Ne? Sie sind wissbegierig. Und was besonders gut ankommt, ist natürlich humorvolle Werbung. Und wann sie es am ehesten akzeptieren, ist wirklich der Fall, wenn der Host oder die Host ihre Community, was den Hintergrund der Werbeschaltung angeht, abgeholt hat. Nämlich, diesen Content kann ich nur machen, weil diese ganze Sache hier werbefinanziert wird. Das heißt, ich kann euch diesen Podcast jede Woche in eure Ohren servieren, gratis, weil ich eben Werbeunterstützung habe. Und das ist ganz, ganz wichtig, die Community abzuholen, denn das war ein Ergebnis in dieser Umfrage, dass vielen noch gar nicht bewusst ist, dass dieser Content nicht gratis vom Himmel fällt. Und da haben wir wieder so ein bisschen diese Gratis-Mentalität, die auch als das Internet damals kam, in Anführungsstrichen.
Und sich dann doch durchgesetzt hat.
Genau, ich habe es miterlebt. Und die Menschen dachten, ach super, ich brauche ja jetzt die Zeitung gar nicht mehr physisch kaufen. Ich kann das hier gratis auf der Homepage lesen. Wir alle kennen diese schönen alten Zeiten noch. Und auf einmal hieß es, man muss für die Artikel bezahlen. Da war der Aufschrei natürlich groß. Aber Content wird ja von Menschen recherchiert, erstellt, zusammengetragen, produziert. Das kostet natürlich Geld und natürlich muss das in irgendeiner Art und Weise refinanziert werden und deshalb ist es ganz, ganz wichtig und das ist auch mein wichtigster Hinweis immer an alle Podcasterinnen. Klärt eure Community darüber auf, warum hier Werbung läuft. Dann verzeihen die euch das auch am ehesten, weil die wollen euch ja unterstützen. Sie müssen es bloß verstehen.
Also auch da kenne ich auch tatsächlich auch im deutschsprachigen Raum so ein, zwei Beispiele, wo das wirklich gut gelingt. Hotel Matze zum Beispiel fällt mir ein, Matze, der macht es auch immer ganz gut und bindet die Werbung, die er dann ja selbst liest, da kommen wir gleich auch zu, dann so ganz gut an und erklärt das, dadurch kann ich halt das hier alles machen und ich glaube, dass das mit zwei Sätzen oft schon gesagt ist und so viel mehr Akzeptanz schafft, als wenn einfach schlecht reingeschnittene, automatisierte Werbespots plötzlich ablaufen. Und da sind wir genau beim Thema. Diese Unterschied, also ne, diese beiden Formen, die man ja so hat und kennt, dieser Host-Read, Matze macht das, Mickey Beisenherz macht das bei Apocalypse und Filtercafé zum Beispiel, um meine zwei bekannte Beispiele zu nennen, versus ja die automatisierten Werbespots, wie zum Beispiel bei Fest und Flauschig. Kann man sagen, dass das eine besser, das andere schlechter ist, oder ist es auch da ein, es kommt drauf an, wie würdest du das einschätzen?
Besser und schlechter gibt es nicht. Das ist total formatabhängig und wirklich auch dem persönlichen Empfinden der Hosts untergeordnet. Ne? Manche Hosts können und möchten keine Ads einsprechen, also Native Ads, wie du gerade gesagt hast, Host-Reads, ne, die Matze macht und die Mickey auch macht. Zum Beispiel, wenn sie journalistische Neutralität wahren möchten, weil sie noch irgendwo festangestellt sind oder eine Ärztin zum Beispiel, ne, mit so einem Ratgeber-Podcast, die kann auch nicht einfach random Werbung einsprechen, ne? Da ist dann Programmatic wirklich die bessere Wahl in dem Falle. Ansonsten sollte man wirklich beides mitdenken, weil in meiner Welt macht es die Mischung. Ne? Ich habe ja vorhin schon mal ganz kurz gesagt, ein Einschlaf-Podcast, da ist es auch schwierig mit programmatischer Werbung, vielleicht vorneweg noch. Aber auch da muss man sich überlegen, in welcher Nutzungssituation sind die Hörerinnen. Die sind entspannt, die gehen ins Bett. Will ich denen dann noch irgendwie die Black Week zumuten, die vorneweg läuft? Weiß ich nicht. Das wäre ein Format, da würde ich wahrscheinlich auch nur Host-Reads anbieten wollen. Ansonsten für alle anderen Formate ist der Mix einfach die beste Möglichkeit. Ne? Man kann das auf Position begrenzen. Man kann sagen, auf der Pre möchte ich nur Host-Reads. Zumindest geht es bei unserem Hoster E-Cast. Auf der Pre möchte ich nur Host-Reads. Auf den beiden Mitpositionen, da kann programmatische Werbung laufen und hinten auch. Was wichtig ist, wenn man sich für einen Vermarkter entscheidet, wichtig ist, und da geht nichts mehr dran vorbei, meiner Meinung nach, Dynamic Ad Insertion. Ganz, ganz wichtig. Wenn ich das nicht habe, kann ich meine Altfolgen nicht monetarisieren. Die Werbung bleibt bis zum Ende aller Tage drin. Ich kann sie nicht wirklich abrechnen. Und ein Play einer Episode ist noch lange keine Ad-Impression. Das kann ich da nicht auseinanderklabüstern. Das geht alles mit DAI. Von daher ist das ganz, ganz wichtig. Und in Verbindung damit, wenn man dann programmatisch angeschlossen ist, fragt bitte nach, ob ein Werbetrenner vorne wegkommt.
Das wollte ich nämlich gerade fragen, weil es ganz oft, ich habe ja schon gesagt, ich höre sehr, sehr viele Podcasts und es gibt doch schon häufiger immer noch den Fall, dass die Werbung sehr unvermittelt kommt. Woran liegt das?
Also es gibt Werberegularien. Mhm. Podcast fällt unter die gleichen Regularien wie Radio. Und ich kann die auswendig, weil ich damit öfter zu tun hatte beim Radio. Ne? Vor 5 Jahren, habe ich Podcast dann auch erklärt, dass es auch nicht reicht, wenn sie sagen, diese Folge wird gesponsert von. Wenn es eine bezahlte Werbung ist und kein Sponsoring, und da gibt es einen Unterschied, dann muss es auch Werbung heißen. Ein Sponsoring ist 3-4 Sätze lang maximal, hat keine Kaufaufforderungen, Superlative sowieso nur, wenn man sie beweisen und belegen kann. Ne? Ich bin der größte Autohändler in Norddeutschland. Kannst du das beweisen? Dann darfst du es sagen. Kannst es nicht, darfst es auch nicht sagen. Und dann ist höchstens noch, eine Website wird dann genannt, sowas, aber auch keine Vouchercodes und nichts. Ne? Das ist ein Sponsoring, so klassisch. Wie beim Radio, der Verkehr wird präsentiert von. Das sind Sponsorings. Wenn ich aber einen Werbekunden habe und der möchte, dass ich mehr zu diesem Produkt erzähle, dann ist es klassische Werbung und dann muss das auch so gekennzeichnet werden. Entweder durch einen Soundeffekt oder durch das Wort Werbung. Ich weiß, dass es bei vielen, bei programmatischer Werbung nicht gemacht wird. Und ich weiß auch, dass die Medienanstalten da jetzt schon unterwegs sind. Deshalb ist es ganz, ganz wichtig, die Medienanstalten schreiben nämlich nicht euren Hoster an. Die schreiben euch an. Ihr steht im Impressum und ihr müsst euch dafür erklären. Ich weiß nicht, warum man das nicht macht. Weil für mich ist es teilweise bei einigen Formaten mittlerweile so, da laufen dann 2, 3, 4 Ads vorneweg. Also das ist fast ein Werbeblock, was ich auch sehr unschön finde. Denn Podcast-Werbung ist ja unter anderem so akzeptiert, weil es noch so wenig Werbung ist. Ne? Ja. Also wir haben auf einer Position dann eine, höchstens 2 Ads. Also bei uns läuft auf einer Position maximal 60 Sekunden programmatische Werbung. Ne? Das wird bei vielen auch durchbrochen mittlerweile. Und da muss man sich überlegen, möchte man das? Und dazu kommt dann auch noch, wenn ich vorne nicht mal einen Werbehinweis habe, das hat schon mehr als ein Geschmäckle, ne?
Ja, total. Also da passiert ja auch eine Menge. Du hast gesagt, die Medienanstalten sind zum Beispiel dabei. Und was so zum Beispiel Host-Reads angeht, auch da gibt es ja inzwischen so abgewandelte Formen, dass zum Beispiel ein Mitglied der Redaktion die Werbung liest. Ich denke zum Beispiel an den relativ neuen Podcast von Anne Will noch, wo eine Redaktionsmitarbeiterin quasi Anne Will sogar anspricht, wenn es dann in die Werbung geht. Hey Anne, ich will dir kurz was sagen. Und so, was ich eigentlich auch relativ charmant finde.
Ja. Ist ja klar, dass Anne Will als Journalistin keine Host-Tweets macht. Völlig legitim. Ja. Ne? Also von daher ist das einfach eine charmante Lösung und völlig akzeptiert. Ne? Das ist so eine Drittsprecher-Ad, das ist ein Redaktions-Read, ne? Im Team. Das muss auch nicht mal irgendwie eine gelernte Stimme sein, denn Podcast-Werbung muss ja gar nicht so clean klingen, wie klassische Werbung, die wir jetzt so aus anderen Medien kennen. Das kann auch ein Mitarbeiter sein, der normalerweise gar nichts mit Einsprechen zu tun hat. Ne?
Ja, also das klingt in dem Fall, finde ich, sehr natürlich und es fiel mir gerade ein, es bleibt auch jedes Mal hängen irgendwie, dass das funktioniert ganz gut. Also da passiert eine ganze Menge und wo auch eine ganze Menge passiert, ist ja mit dieser künstlichen Intelligenz. Ihr habt sicherlich schon mal kurz von ihr gehört. Wie verändert die denn eigentlich auch die Produktion und vielleicht auch die Distribution von Audio-Werbung? Also wo wird das überall eingesetzt und ist es so, dass in Zukunft nur noch mit KI Audio-Werbung gemacht wird?
Nee, das glaube ich nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube, dass das ein gutes Tool ist für Kundinnen, die bisher, denen das alles noch zu umständlich war, ne, die zum Beispiel nicht mal ein Produktionsstudio haben, noch nie Audio-Werbung gemacht haben, für die ist es total toll, um das mal auszuprobieren. Ne? Die KI-Stimmen sind mittlerweile so gut, du kannst es nicht mehr hören. Ganz wichtig ist, in allen Umfragen wird betont von den Hörenden, sie wünschen sich, dass es gekennzeichnet ist, ne? Und in dieser Phase sind wir gerade. Wir müssen da Vertrauen aufbauen und das ist ganz, ganz wichtig. Und das bauen wir nur auf, indem wir super transparent sind. Deshalb ist das wirklich ein ganz, ganz großer, wichtiger Punkt. Wenn man es macht, muss man es kennzeichnen. Ich habe mich in Erinnerung, ich saß letztens auf der Couch und habe zufälligerweise wieder TV geguckt. Und da lief dann eine Werbung für eine Katzenversicherung, die mir natürlich getargetet wurde, weil hier eine Katze läuft.
So.
läuft, ne? Ist natürlich klug. Und dann dachte ich gerade, was für schöne Katzen sind das? Die sehen ja toll aus und wollte googeln wegen der Rasse. Und dann sehe ich unten links KI-generierte Katzen. Und dann habe ich gedacht, wow, das ist für mich als Katzenbesitzerin ein Grund, ich möchte da gar keine Versicherung abschließen. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, wenn der Versicherer so wenig Bezug zu Katzen hat, dass er mir sogar visuell nicht mal eine richtige Katze zeigen kann, dann steige ich da aus und denke ich mir, da wünsche ich mir schon ein bisschen mehr Bekanntheit mit dem Tier, um das es hier geht. Da habe ich festgestellt, da habe ich dann Vorbehalte. Wenn man die Hörerschaft aber fragt, wo sie KI akzeptieren, dann ist das in der Werbung akzeptiert, das ist okay. Bei Host-Reads würde ich eher abraten, ne? Denn die leben ja davon, dass sie authentisch sind und eben im, ich will gerade sagen Look and Feel, aber in der Tonality der Hosts auch eingesprochen werden. Soweit ist KI noch nicht wirklich, ne? Aber was Newsbeiträge angeht, ne, solche Sachen, da gibt es schon KI-Podcasts. Ich habe gerade von einem Podcast gelesen, da wurde die Stimme geklont, weil der Host schon verstorben ist. Der ist aber in der Unterhaltungsindustrie in Großbritannien die Koryphäe und aus allen anderen Sendungen oder alten Sendungen konnte man zusammen mit dem Sohn, der die Firma des Vaters fortführt, die Stimme rekonstruieren mit KI und die bringen jetzt einen Podcast mit dem raus. Und dafür ist es natürlich total toll. Und ich meine, na klar, da muss es auch gekennzeichnet sein. Aber das ist dann wieder ein schöner Weg. Und wo KI auch noch total Sinn macht, ist für die ganzen Publisher und die Podcasterinnen in dem Falle. Man spart sich Arbeit. Ich mache für unseren Podcast die Shownotes mittlerweile über KI. Das ist ganz, ganz toll. Man kann da, mach es lustiger, mach es ernster, mach es länger, mach es kürzer.
Ja. Also auch da ganz viel möglich mit der KI. Ich würde gerne noch diesen einen Schritt zurückgehen, weil du gerade über die Katzenwerbung, die dir personalisiert ausgespielt worden ist, ja auch schon gesprochen hast. Dieses Targeting gibt es ja auch bei Podcast-Werbung natürlich. Und auch da, das ist jetzt ganz viel, wie man merkt, natürlich auch so ein bisschen so meine Hörerfahrung. Wenn ich das, also bei mir klappt das so semi-gut. So habe ich manchmal das Gefühl, wenn mir da Werbung ausgespielt werden soll, liegt es daran, dass ich besonders gut meine Daten unter Kontrolle habe und man gar nicht so viel mehr über mich weiß? Ist es eher das Ding oder ist die Technologie vielleicht gar noch nicht so ganz so weit und gut? Wie würdest du das denn einschätzen?
Das ist so ein Mix, ne? Ja. Diese Ad wurde mir im TV ausgespielt, weil es ein Smart TV, ne? Ist klar, die haben meine Daten. Ich gebe auch immer den Consent, weil ich arbeite selber in dieser Industrie. Ich will natürlich sehen, wie funktioniert das? Was wird mir ausgespielt? Wie hängt das zusammen? Also ich lebe hier in einem Experiment sozusagen. Ja. In einer Wohnung. Wenn man aber mal an Podcast-Konsum only denkt, dann darf man nicht vergessen, dass wir ein DSGVO haben. Das heißt, die Daten und deine Nutzungsdaten und deine Nutzungsroutine ist ja kaum nachzuvollziehen für die Firmen, die dich targeten wollen. Du kannst so eine Targetings natürlich machen, wenn du die Daten in geschlossenen Plattformen hast, wie zum Beispiel bei Spotify, ne? Wenn ich da einen Premium-Account habe, dann gebe ich Daten an und gebe mein Einverständnis und dann kann ich dementsprechend auch getargetet werden. Und die können quasi in ihren Reportings sagen, da hat eine, jetzt muss ich gerade überlegen, wie alt ich bin, eine 44-jährige Frau, diesen Podcast dann und dann gehört. Das ist aber für durch die Nutzung des RSS-Feeds, das ist ja open, ist es nicht möglich oder nur bedingt. Und wenn man überlegt, was du natürlich machen kannst, was im Radio gelernt ist, regionales Targeting, dann darf man nicht außer Acht lassen, dass Podcasting, es ist kein only urbanes Medium, aber das ist schon in den urbanen Ballungsräumen. So entwickeln sich aber auch einfach Trends, sage ich jetzt mal, und neue Medien. Die werden zuerst in den urbanen Zentren genutzt, ne, DAB Plus und solche Sachen. Und dann kommt das in die ländlichen Räume. Das heißt, wenn ich jetzt auf eine Stadt mich im Targeting beschränken will, dann kann ich das schon machen. Aber mir muss klar sein, wenn ich dann noch ein bisschen was draufpacke an Targets, dann wird die Zielgruppe zu klein irgendwann, ne? Und von daher macht das nur begrenzt Sinn. Also glaube, die Werbung, die du hörst, glaube ich, hören alle anderen in diesem Podcast. Mhm. Die wird nicht getargetet. Wir targeten fast gar nicht, muss man sagen. Okay. Ja, bei uns wird auf Podcast-Format-Ebene ausgewählt oder aber nach der Alters- oder Geschlechtsaufteilung. Und ich glaube, so wird auch programmatisch am ehesten getargetet. Ne? Welche Altersranges bedienen diese Gruppen? Wie sieht die Geschlechteraufteilung aus? Und dann wird danach eingebucht.
Ich finde gerade das mit dem Podcast entstehen ja im urbanen Raum, also wie eigentlich eine Trends ganz oft entstehen und dann schwappen die sozusagen über so das Thema Lokalität von Podcasts und so, da könnte man sicherlich noch eine eigene Folge drüber machen. Aber das wollte ich nur kurz erwähnen, weil ich da glaube, da steckt noch eine Menge Potenzial einfach auch für das Medium drin, von wegen, der Hype ist vorbei und das ist schon alles rum. Da zeigt sich ja zum Beispiel auch an der Stelle, da ist noch eine ganze Menge drin. Ich habe zum Abschluss noch so eine Frage, weil ja immer so dass die Frage auch ist, wann ist ein Podcast eigentlich erfolgreich? Ich würde diese Frage so offen jetzt gar nicht stellen wollen, sondern eher so ein bisschen auf deine Arbeit. Fällt dir vielleicht ein Podcast ein, wo du oder mit dem ihr arbeitet oder den ihr vielleicht auch mit aufgebaut habt, wo du am Ende überrascht warst, wie erfolgreich er dann wirklich war? Und kannst du daraus vielleicht sogar was ableiten dann?
Ja, im Prinzip wenn man sich überlegt, als ich in das Business gekommen bin, so vor 5, 6 Jahren, da war das Thema Podcast ja wirklich noch sehr klein, ne? Und so in den Kinderschuhen, zumindest im deutschen Raum, ne? Wenn man sich überlegt, dann hat sich ein Mickey Beisenherz überlegt, ich glaube, ich will einen Podcast machen und wir haben gesagt, ja, den nehmen wir in die Vermarktung. Und das war der erste Moment, wo ich gedacht habe, wow, wo landen wir denn hier? Denn vorher war bei uns so eine Benchmark 100.000 Hörerinnen pro Episode. Das ist dann wirklich schon jemand, der wirklich top performt. Ne? Einer der Top-Performer. Und diese Schallmauer hat Apotheka ganz schnell durchbrochen. Und na klar, jetzt muss man sagen, die Sendung kommt ja auch mehrfach in der Woche, ne? Von daher.
Täglich sogar, ja.
Richtig. Von daher ist das natürlich beim Reichweitenaufbau hilfreich. Aber das war so das erste Mal, dass ich gedacht habe, wow, da geht richtig was. Oder mit Weird Crimes haben wir das genauso gehabt, ne? Wo alle immer sagen, oh, True Crime, der Markt ist ja schon dicht. Das war aber wirklich eine neue Idee und das ist durch die Decke gegangen. Und da haben wir noch ein ganz anderes Learning gehabt. Da haben wir festgestellt, wo die Kundinnen und Agenturen Vorbehalte haben, weil ihnen das Thema zu negativ konnotiert ist, waren sie da viel verzeihender und haben gesagt, na, das hat ja so einen kleinen lustigen Touch. Das wurde total gerne gebucht, obwohl es die gleiche Nische ist. Ne? Also das waren zwei Shows, da war ich wirklich stunned, wie schnell die so riesengroß geworden sind. Und das hat natürlich total Spaß gemacht. Ne?
Klar.
Aber ansonsten, wir sind ja nicht ohne Grund ein Indie-Netzwerk. Yeah. Ich cheere jeden kleinen Indie-Podcast persönlich an. Und ich freue mich immer wieder, wenn Leute noch Nischen finden, die es vorher noch nicht gab. Ne? Man liest wirklich viele Konzepte und ganz oft ist man underwhelmed, aber ganz oft bin ich auch super begeistert und will das sofort machen. Weil die Podcast-Publisher noch so viele tolle Ideen haben. Ja, also ich bin Podcast-Addict und ich feiere wirklich jedes Format, was kommt. Von daher.
Jetzt hätte ich fast Amen gesagt.
Amen, Schwester, Amen.
Aber ja, das kann ich nur unterschreiben. Und wenn ihr jetzt nicht überzeugt seid, also es lohnt sich immer, einen Podcast zu starten, wenn man eine gute Idee und Bock drauf hat, ich glaube, das war so der rote Faden auch bei uns im Gespräch, dann kommt der Erfolg. Natürlich brauchst du dafür auch Arbeit, das ist natürlich auch verständlich, aber dann kommt der Erfolg, stellt sich dann schon ein. Und auch die großen, heute erfolgreichsten Podcasts haben einen Weg hinter sich und waren nicht einfach da und erfolgreich. Und ich glaube, das ist eine Botschaft, die wir alle mitnehmen können und alle mitnehmen können, die überlegen, noch in dieses Business einzusteigen oder verstärkt zu investieren. Luisa, vielen, vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast in deine Podcast-Expertise heute. Und ich wünsche dir noch einen schönen Tag von München nach Berlin. Wir sprechen uns sicherlich bald zum Thema nochmal wieder.
Mach's sehr gut. Gerne und vielen Dank, dass ich hoffentlich bereichern konnte.
Natürlich. Sehr gerne. Ciao.
Tschüss.
Und über all diese Themen und noch viel mehr rund um den Podcast sprechen wir zur Stunde bei der So Many Voices. Oder haben wir bei der So Many Voices gesprochen, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört. So oder so, ich verlinke euch die Seite der Konferenz in den Shownotes, dann könnt ihr ein bisschen stöbern, was da so los war im Programm. Und ich empfehle euch die Social-Kanäle der Konferenz und des Mediennetzwerk Bayern, Instagram und LinkedIn. Da gibt's auch alles rund um die Konferenz. Fest steht auf jeden Fall, es geht weiter mit dem Podcasting. Und auch wir hier machen weiter mit dem Podcast der Medientage. In 2 Wochen dann wieder. Bis dahin war es das von mir. Macht's gut, bleibt stabil und bis zum nächsten Mal.
This is Media Now, der Podcast der Medientage München.